Herzlich willkommen, liebe Nerd-Podcast-Hörer, zu im Grunde der ersten Folge Herzteile. Wenn ihr euch jetzt wundert, was machen wir hier? Früher gab es im Premium-Feed ein Format mit dem Namen Kurz, aber gut. Und da wusste so keiner, glaube ich, wirklich, was das für ein Format ist, weil der Name auch nichtssagend war und es war halt auch nur für ein kleines Publikum. Also beleben wir dieses Format hier im freien Feed für euch alle wieder unter dem Namen Herzteile. Hier reden wir über Spiele, die uns am Herzen liegen. Egal ob neu erschienener Banger oder wiederentdeckter Klassiker. Und wenn ich auch schon von wiederentdeckten Klassikern spreche, hallo Chris.
Hallo, und ich habe gerade das Gefühl, ich habe mich verlaufen. Ich habe gedacht, Herzteile steht als Synonym dafür, dass wir irgendwie der Transplantationspodcast sind. Und ich in meinem Alter, ich muss ja schon langsam nachdenken, dass ich irgendwann mal eine neue Herzklappe brauche. Ich bin jetzt gerade völlig verwirrt. Worum wird es genau bei uns gehen? Alles, was uns am Herzen liegt. Auf dem Herzen liegt.
Ja, Spiele, die uns am Herzen liegen. Spiele, okay. Spiele, bei denen wir glauben, andere sollten auch jetzt davon erfahren, wie wir Spaß mit diesem Spiel haben.
Okay, und ich hab dann ja auch direkt ein Spiel dabei, wo es quasi auch schon fast um Herz rausreißen geht. Jetzt geht's los.
Ich dachte, das ist Trauma Center dabei.
Das wäre ja noch treffender. Gut gewesen, ja. Das habe ich gerne gespielt tatsächlich.
Wollte gerade fragen, hast du mal Trauma Center gespielt? Ja. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich mehrere Teile auf dem DS, glaube ich. Und ich habe einen DS-Teil gespielt. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, welchen. Und ich glaube, ich habe den Wii-Teil gespielt.
Ich glaube, es gab auf der Wii. Das ist jetzt wieder so ein typischer
Fall.
Auf der
Wii gab es auf jeden Fall einen.
Ja. Und wir reden uns jetzt wieder um Kopf und Kragen, weil wir nämlich nicht genau wissen, wir wussten bis gerade eben nicht, dass wir über Trauma Center reden werden. Unser Videospiel-Fachwissen, unsere Expertise wird angezapft, die beim Thema Trauma Center nicht vorhanden ist. Es gab aber ganz sicher eins für den DS und sehr sicher zwei für den Wii. Das weiß
okay.
ich noch.
Ich meine auch zumindest, dass der DS-Teil der Start der Serie war.
Würde ich
ist
auch behaupten.
Ist das von Atlus? Ich glaube, es ist von Atlus, oder?
Richtig, richtig.
Das ist eigentlich auch so crazy. Es ist ein, also für alle Traumas, die noch nicht kennen, ist es im Grunde, ist es eine Minispielsammlung? Nee. Oder es ist eine Visual Novel, bei dem die Gameplay-Elemente eben chirurgische Eingriffe sind, bei dem man halt dann mit dem Touchpad so verschiedene Dinge machen muss, wie zum Beispiel Glassplitter rausziehen, dann zunähen. Und irgendwann kommt da dann irgendwie dämonische Magie dazu. Ich kann es anders nicht beschreiben. Man macht irgendwie ein Pentagramm mit dem Stylus und dann dreht sich die Zeit zurück. Ganz wild.
Also. Ja, aber es hat so diesen Touch irgendwie von einem Spiel, was nur Atlus machen kann.
Ja.
Weißt du, das ist so ein, ja, irgendwie, ja. Aber ich habe gerade nebenbei ganz schnell geschaut. Trauma Center Under the Knife war das auf dem DS. Dann Trauma Center Second Opinion. Wo ich mir gerade das ist der Wii-Teil, genau. Dann Trauma Center New Blood. Das war auch ein Wii-Teil. Und noch Trauma Center Under the Knife Teil 2.
Und ist das dann wieder für den DS? 3DS, Wii U?
Nee, das steht halt hier. Ah doch, das war dann wieder für den DS. Siehst du mal.
Und also gab es zwei für die Wii und zwei für den DS.
Genau, und dann noch Trauma Team, was es auch für die Wii wieder gab.
Wild. Trauma Team.
Trauma Team, genau. Das war gerade sehr lustig, weil ich habe nach Trauma Center gegoogelt, ohne irgendwie dahinter Videogame oder irgendwas. Und es gibt auch eine Arztserie, die so heißt.
Okay, immer ergibt Sinn, ne?
Ah nee, nicht Serie, aber Film. Anderthalb Stunden Film.
Vielleicht ist es ja basierend auf dem Spiel aus Japan, wer weiß. So eine krasse japanische Live-Action-Verfilmung.
Und jetzt zapfst du auch mein nicht vorhandenes Filmwissen an.
Ach, keiner von uns muss sich mit dem Film Trauma Center auseinandergesetzt haben.
Bei Filmen habe ich tatsächlich, das ist eh so, mit Filmen habe ich ja noch, also da habe ich gar keine Ahnung tatsächlich. Ich schaue bei Filmen immer nur, was mir irgendjemand empfiehlt oder mir in die Netflix-Timeline gespült wird und ich mir denke, das wäre cool. Aber ich bin überhaupt kein Cineast. So.
Nee, also ich hab so meine Filme, die ich mag. Mhm. Und auch, ich habe das Gefühl, die ich mag, die fallen dann auch oft in den Bereich von Dingen, die halt auch allgemein gefeiert werden. Aber ich bin da auch ganz ehrlich, auch wenn es die seichste Marvel-Unterhaltung ist, dann finde ich es gut. wenn es halt auch brauchbar ist. Ne? Es gibt, also ich mag es zum Beispiel, ich bin jetzt keiner von diesen, die jetzt jeden MCU-Film geil finden, nur weil es MCU ist zum Beispiel. Mhm. Aber ich weiß zum Beispiel, dass wenn Tarantino draufsteht, werde ich es in den meisten Fällen mögen.
Mhm. Geht mir
zum
auch
Beispiel.
So, ja. Aber,
und ja.
Weißt du, mit Cineast meine ich sowas wie, wir hatten irgendwann bei uns da im geliebten Maniac-Forum eine Diskussion, dass einer dann gesagt hat, ja, aber bei dem Film, da musst du bedenken, ich weiß nicht mehr, welcher Film es war, also da musst du bedenken, der hat sein ganzes Haus dafür verkauft und sein gesamtes Erspartes auf den Kopf gehauen, damit dieser Film erscheinen kann. Und dann ist so für mich so, das ist mir scheißegal, der Film hat mich nicht unterhalten, ich fand ihn nicht geil.
Yeah.
Und bei Spielen wäre ich da aber eben auch anders. Da bin ich halt dann mehr der so, das Spiel muss ich mir jetzt kaufen, weil der Typ hat dafür sein gesamtes Haus versetzt. Das muss also jetzt erfolgreich werden irgendwie. Und da habe ich Bock drauf. Weißt du, so ist das bei mir so ein bisschen, also ich schaue es wohlwollender an, sagen wir es mal so, wenn ich die Hintergrundgeschichte der Entwicklung eher kenne. Und bevor wir jetzt uns hier völlig verfranzen, entlasse ich dich noch damit, dass Trauma Center, der Film, eine 4,2 auf IMDb bekommen hat. Auf
Letterboxd. Das ist richtig gut.
Mhm, genau. Genau. Auf Letterboxd sogar nur eine 1,6.
Geil, also kann man den sich schon mal geben. Also er könnte wieder so schlecht sein, dass er gut ist.
Ja, wenn man mit einer Alkoholvergiftung rausgehen möchte, dann ist er wahrscheinlich
aber
super.
Aber ich möchte nur anmerken, ja. Mhm. Also ich bin niemand, der geht jetzt positiver ins Spiel wegen der Entwicklergeschichte.
Mhm.
Aber ich bin immer jemand, der findet es mal sehr spannend, wenn man im Nachhinein merkt, was dahinter steckt. Zum Beispiel, als ich letztes Jahr so auf Balatro hängen geblieben bin und dann gelernt habe, dass es halt von einem Dude kommt, der das Ganze in gefühlt einem langen Code-String geschrieben hat oder so. Sowas finde ich dann immer schon ganz cool, aber ich würde es nicht sagen, zum Beispiel, ich muss dieses Spiel jetzt kaufen, weil es von einem Dude kommt.
Okay.
Wenn es irgendwie Sinn ergibt.
Aber so ging es mir zum Beispiel mit diesem, wie hieß das, dieses Saturn-Playstation-mäßige Jump'n'Run von dem Kunden.
Das?
Genau. Das habe ich mir nur gekauft. Ich habe ihm eine Chance gegeben, sage ich mal, weil ich die Geschichte dahinter wusste, dass das halt einer entwickelt hat, der hobbymäßig entwickelt und hauptberuflich auch entwickelt, aber in seiner Freizeit eben noch mehr in diese Retro-Richtung geht. Dann hatte ich von dir den Bericht gelesen und habe gedacht, ach komm, ganz ehrlich, 7,99 oder was das gekostet hat, her damit.
Also ich dachte, du hast gespielt wegen meiner Empfehlung. Jetzt bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Aber Chris, um auch ein bisschen kurz an diesen Podcast anzuknüpfen, in der letzten Episode von diesem Podcast, der eben dann noch anders hieß, vor dem Reboot im Endeffekt, vor dem großen Rebranding, habe ich dir erneut Yellow Taxi Goes Vroom ans Herz gelegt. Hast du mal da reingespielt oder musst du jetzt nur fragen?
Nein, ich habe jetzt wieder, ich habe es wieder gespielt.
Aha, und, geil. Okay,
ja, und es ist einfach ein geniales Spiel. Aber wir rollen jetzt nicht den alten Käse aus Podcasts wieder auf, wo es den Namen schon nicht mal mehr des Podcasts gibt, sondern.
Doch, natürlich. Wir brauchen ganz viel Yellow Taxi Goes Vroom in unserem Leben. Aber ja.
Das stimmt wohl.
Chris, willst du mir etwas erzählen, was du mitgebracht hast, was dir am Herzen liegt, welches Spiel, das du unseren Zuhörern empfehlen möchtest?
Tatsächlich, also das ist die genau richtige Formulierung. Es liegt mir am Herzen, dass mehr Leute von dieser Serie erfahren. Sie ist nicht gänzlich unbekannt. Es ist ja nicht mal eine Serie, sondern es ist ein Reboot zu einer Serie. Ich möchte euch heute Sleeping Dogs näher bringen. Ich habe im Moment, ist das Verrückte bei mir, ich habe gerade so ein bisschen mein Herz entdeckt wieder für eher aktuelle Spiele, wenn man das sagen kann. Das Spiel ist nämlich jetzt auch schon 11 Jahre alt. Beziehungsweise 13 Jahre, 11 oder 13, genau. Kommen wir nachher noch dazu. Aber ich spiele gerade so, letzte Mal in einem anderen Podcast hatten wir es von Saboteur. Diesmal, und auch im Podcast davor schon mal von Saboteur. Und diesmal eben mit Sleeping Dogs auch ein Open-World-Spiel, wo ich früher, hättest du mich damit jagen können, aber ich finde echt meinen Spaß da gerade dran. Ursprünglich war Sleeping Dogs geplant als dritter Teil der True Crime-Reihe mit dem Titel True Crime Hong Kong. Sagt dir True Crime noch was?
Ja, also True Crime Streets of L.A. ist das, was mir einfällt.
Das war das erste und das zweite war True Crime New York City.
Ah, okay.
Wo es eine kleine...
Nee, war ich... Nicht versiert, also der Name sagt mir was, aber ich habe nie eins dieser Spiele gespielt, tatsächlich.
Zu True Crime New York City habe ich eine kleine Randnotiz. Es gibt einen GamePro-Test auf der GamePro-DVD und dieser Test ist von mir. Das habe ich damals getestet für die GamePro.
Könnt ihr bei YouTube suchen, findet ihr vielleicht.
Ja, das gibt es sogar tatsächlich. Ich habe es neulich gefunden.
Ich hab auch meine ganzen alten Clips gefunden.
Es musste leider die Musik damals runtergedreht werden, weil das wurde damals bei YouTube schon geblockt. Und True Crime New York City war halt so geil, das hatte New York Hardcore auch als Tracklist mit dabei.
Oh, geil.
Ja. Mhm. Für die, die es nicht wissen, True Crime war quasi sollte ein Konkurrenzprodukt sein zu GTA. Ist nie aus dem Schatten von GTA irgendwie rausgetreten. Also, ich glaube, die wenigsten kennen heute noch True Crime, aber GTA ist in aller Munde. Und da gab es eben, wie gesagt, 2009 den Plan, die Serie zu rebooten mit dem Titel True Crime Hong Kong. Dann ist das Spiel ziemlich durch die Entwicklerhölle gegangen. Es wurde entwickelt von United Front Games, damals noch als Publisher Activision, die eben auch schon die ersten beiden True Crime-Teile gemacht haben. Activision, ich muss gestehen jetzt im Vorfeld, vielleicht geht das Ganze ein kleines bisschen durcheinander hier, weil ich nicht mehr dazu gekommen bin, meine Notizen vorher zu sortieren, beziehungsweise nochmal in Ruhe durchzulesen. Es ist halt irgendwie heute
das
Abend.
Das ist schon okay.
Es ist 7:45, war ein langer Arbeitstag. Genau. Aber ihr könnt mir hoffentlich folgen halbwegs. Genau, United Front Games wurde dann verkauft im Zuge dessen, dass Activision halt pleite ging und wurde verkauft an Square Enix. Und dann ging die Entwicklung weiter, aber Square Enix hatte nicht die Namensrechte an True Crime gekauft. Dementsprechend musste das Ganze umbenannt werden und es wurde umbenannt in Sleeping Dogs. Moment, jetzt muss ich hier ganz kurz mich zusammensortieren. Da fehlt ein Stück von dem, was ich heute...
Weißt du, was ich zuerst gedacht habe, als du, also jetzt, ich habe auch mal geschaut und ja, klar, Sleeping Dogs, ich habe das Cover wieder vor Augen. Aber weißt du, welches Spiel ich erst gerade eben noch dachte, dass Sleeping Dogs ist? Stranglehold, wenn es dir was sagt.
Ja, natürlich. Du meinst das gute Strangehold, wie meine Kunden immer gesagt haben.
Weil das kam das in derselben Zeit ungefähr auch das raus? Nee, so, oder?
Nee, ich glaube, Stranglehold kam ein bisschen früher. Ist aber auch, jetzt wirst du lachen, es steht mit auf der Liste der Titel, die ich noch nachholen möchte. Weil Stranglehold habe ich auch nicht gespielt, aber das war, ich habe das damals gesehen und das war ziemlich cool. Und das werde ich irgendwann noch nachholen.
Das ist doch von John Woo inspiriert.
Richtig, ganz genau.
Hm. Wo wir da beim Cinema-Podcast angekommen sind, John Woo und so.
Ja, das ist sowieso Cinema. Das passt bei Sleeping Dogs auch ganz gut, weil das ist schon sehr cineastisch gemacht. Also man spielt einen Cop, der heißt Wai Shen. Und der kommt aus den USA nach Hongkong und Entschuldigung. Und der soll undercover gegen die Triaden in Hongkong ermitteln. Und das Hauptproblem, was jetzt im Laufe der Story, die sich so auf ca. 15 Stunden ausrollt, wenn man nicht alle Nebenmissionen macht, ist, dass er immer mehr quasi vom Cop zum Triaden wird oder zum Gangster. Und das zieht sich halt
immer. Also hat so ein bisschen Anleihen, fast wie die Yakuza-Games. Fast schon.
Da wollte ich nachher noch drauf zu sprechen
kommen. Dann warten wir darauf, okay.
Weil, ja, da können wir ja gleich mit reinkrätschen. Das Ding ist nämlich tatsächlich, auch es spielt sich so ein bisschen wie die Yakuza-Teile, nur eben nicht so abgedreht. Sondern du hast eben ein ziemlich cooles Kampfsystem, der kann halt so Mixed Martial Arts. Und du bekommst dann immer so Erfahrungspunkte, entweder als Cop oder als Gangster. Und kannst dann eben diverse Dinge in einem Dojo lernen, um besser zu kämpfen. Das Kampfsystem geht ganz cool von der Hand. Kannst dann etwas später, bekommst du auch Schusswaffen. Dann kannst du in Kämpfen, wenn Gegner auf dich zukommen, die eine Waffe in der Hand halten. Und du hast diesen Gegner dann niedergestreckt. Kannst du die Waffe aufheben. Und dann weiter bei den nächsten Prügeleien verwenden. Aber du kannst sie halt nicht die ganze Zeit behalten, sondern es gilt dann quasi in dem Kampf, dass du die Waffe hast. Und das ist
wie in einem Beat'em Up halt.
Ja, so genau, richtig. Und Das, auch da wieder ein guter Punkt. Es spielt sich tatsächlich in diesen Kampfsequenzen wie so ein bisschen so ein 3D-Beat'em-up.
Aber das ist spannend, weil ich hätte jetzt, also in meiner Headcanon, als du jetzt das Spiel angesprochen hast, hätte ich jetzt immer in meinem Kopf, ja, wie ich es mir ausgemalt habe, ja, so PS3, Xbox 360-Zeit, so ein Open-World-Game mit so Gangstern. Ich hätte jetzt erwartet, dass es so Gameplay hat, so Third-Person-Shooter mit Cover-Mechanik. Weißt du, wie Gears of War oder sowas oder Uncharted. Das hätte ich jetzt erwartet, aber spannend, dass es anscheinend so wie eben die Yakuza-Spiele oder eben die früheren Yakuza-Spiele so ein Beat'em-up-Element eher hat.
Und das ist ein cooles Element. Es hat nämlich beides. Am Anfang hast du tatsächlich nur dieses MMA-Kampfstil und so asiatische Kampfstile, wo du dann immer wieder was dazulernst. Und dann so nach circa 3-4 Stunden in der Geschichte kommt eine Stelle, dass du dann eben eine Waffe hast. Da kannst du dann, und es ist eben dann auch ein, also Waffe im Sinne von Schusswaffe. Und
das ist dann der amerikanische Kampfsystem.
Genau, das amerikanische Kampfsystem, genau. Und da hast du dann auch ein Deckungssystem, was extrem cool gemacht ist, weil wenn du aus deiner Deckung drüber springst in Richtung von Feinden, hast du dann noch so einen Zeitlupeneffekt, ganz ähnlich wie bei Max Payne.
Mhm. Und also ich glaube, vielleicht unterscheiden sich echtes Spiel und Stranglehold gar nicht so sehr. Weil das, ich glaube, Stranglehold
hat auch so eine Zeitlupenmechanik.
Durch die Gegend, ja, so eine Dive-Mechanik, wo du durch die Gegend hechtest.
Genau. Und was auch noch sehr cool gemacht ist, es gibt immer Gegner, die, wenn sie quasi hinter dir stehen und wenn sie dich dann angreifen, bekommen die Gegner eine rote Umrandung und dann kannst du quasi das kontern, deren Angriff. Und dann gibt's halt so vom Kniebrecher über, dass er halt in dein Knie direkt mit dem Gesicht rennt. Lauter so Geschichten halt. Also so richtig coole MMA-Style einfach.
Du meinst so wie bei den Batman Arkham-Spielen, so ein Parry-System oder was?
Ganz genau, ganz genau. Und was auch noch genial ist, du kannst deine Umgebung mit in die Kämpfe einbeziehen. Bedeutet, wenn du einen Gegner zum Greifen bekommst, wird auch Sachen, die in der Umgebung stehen, zum Beispiel so Ventilatoren oder Klimageräte oder Kühlschränke oder was auch immer oder Mülltonnen, werden rot umrandet auch. Und dann drückst du einen Knopf und dann wirft er ihn halt in die Mülltonne oder halt in die Klimaanlage rein oder was auch immer. Und das alles in schönen Splatter-Effekten.
Das ist wirklich über Yakuza. Da hast du ja auch diese Heat-Actions, wo dann die Umgebung mit einbezogen wird oder so, dass du auch, wenn du mal, oder du haust ihm das Fahrrad über den Kopf oder so Zeug. Das klingt wirklich sehr ähnlich tatsächlich vom System. Aber hast du dann so wirklich GTA-mäßig eine große Weltkarte oder ist es eher so, ich sag mal, Yakuza in den meisten Fällen ist es relativ distriktorientiert. Gut, das die neuesten Teile, jetzt zum Beispiel Infinite Wealth, die haben so eine ganze Stadt im Endeffekt schon, aber gerade so Yakuza 0 bis 6 hast du ja meistens immer nur so einen Distrikt, in dem Fall zum Beispiel Kabukicho oder Dotonbori oder sowas. Und eher, also das ist halt zwar offen, aber nicht weitläufig, was ja auch den Charme ausmacht, weil durch diese kondensierte Stadtatmosphäre hast du das Gefühl, dass überall was los ist. Wie ist es jetzt da? Ist es da auch eher so kondensiert?
Nee, es ist
oder
anders.
Eher wie bei GTA?
Richtig, es ist riesig. Es ist wirklich riesig, man kann es nicht anders sagen. Und ich habe auch noch längst nicht alles gesehen, ich bin ja im Moment gerade mittendrin, aber nachdem meine Freude an dem Spiel ungebrochen ist, habe ich gedacht, ich muss es halt unbedingt vorstellen. Ich bin hier gerade am Schauen. Du hast, glaube ich, 5 oder 6 Distrikte aus Hongkong und kannst auch zwischen denen immer durch die Gegend fahren. Die Stadt ist total schön gemacht. Hast halt so, es gibt Regen, es gibt schönes Wetter, es gibt Nacht, es gibt Tag. Es gibt so Nachtrennen, ähnlich wie bei Need for Speed Underground, wo du halt dann in deinem Ansehen quasi bei den Bösewichten vorankommst. Und also es hat lauter Sachen irgendwie wie bei einem GTA. Ich finde aber prinzipiell die Steuerung zum Beispiel schöner als bei einem GTA 4. Die Steuerung bei GTA 5 war ja legendär, das hat super funktioniert. Aber zu der Zeit, wo quasi GTA 4 in etwa aktuell war, da vertue ich mich gerade, 2012 war GTA 5 auch schon draußen, oder?
Oh, ja, ich habe keine Ahnung.
Naja, nee, da quatsche ich mich gerade um Kopf und Kragen. Also tatsächlich, die Steuerung von Sleeping Dogs ist ähnlich gut wie bei GTA 5.
Aber ich muss sagen, also mir geht's so, ich komme nie hundertprozentig auf die Rockstar-Steuerung klar. Sei es jetzt ein Red Dead Redemption oder ein GTA. Ich habe immer das Gefühl, vielleicht ist es so ein Ich-Problem, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Rockstar-Games sich so ein bisschen schwammig spielen.
Ja, hatte ich beim vierten Teil. Beim vierten Teil
gibt es auch beim fünften.
Da gibt es eine Motorradmission, die konnte ich nicht beenden. Hab's nicht geschafft, hab's liegen lassen irgendwann. Und den fünften habe ich halt durchgespielt. Weil den fand ich damals noch auf Xbox 360. Den fand ich großartig gut. Aber lass uns noch mal auf Sleeping Dogs kommen. Das erschien ja, wie gesagt, 2012 im August. Galt dann bei Square Enix allerdings als Flop, weil sich's relativ schlecht verkauft hat mit 1,5 Millionen Exemplaren. Da war natürlich die Messlatte, denke ich mal, in der Sales-Abteilung.
Das ist heute immer noch so.
Bitte?
Square Enix, das ist ein Square Enix-Problem, das bis heute besteht. Für die ist alles ein Unterperformer, egal was sie verkaufen. Das ist tatsächlich mittlerweile fast schon ein Meme, dass nichts gibt, was Square Enix befriedigen kann in Sachen Sales.
Umso verwunderlicher ist es fast, dass es dann noch im Jahr 2014 wurde eine quasi Next-Gen-Version nachgeschoben, nannte sich Definitive Edition. Und die war dann für PlayStation 4, Xbox One und ich meine auch für den PC nochmal separat, wobei es schon eine ursprüngliche PC-Version gab, erschien die. Und da waren dann alle Expansion-Packs, die rausgebracht wurden, und das waren gar nicht so wenig, waren da dann alle noch mit dabei. Und soweit wie ich mitbekommen habe, sind die wohl auch auf der Disc drauf und nicht als Download-Code. Und ja, was soll ich noch sagen? Ah, was kann man noch sagen? Die unbedingt Obacht, wenn ihr die Xbox 360 oder PS3 oder PC-Version euch jetzt noch kaufen wollt, achtet drauf, dass ihr die Import-Version bekommt. Die ist zwar indiziert, aber die deutsche Version davon mit USK-Logo, die ist von Gewalt, also ich denke mal, es wird fast nur das Blut sein, ist halt entfernt worden. Die Version, dann die Definitive Edition für PlayStation 4 und Xbox One, ist nicht mehr in Deutschland erschienen. Und ein absoluter Makel ist noch, ich spiele es zwar mit englischen Ton, es gibt keinen deutschen Ton, was ja okay ist. Ein bisschen schwierig zu verstehen ist es zum Teil, weil die Hongkong-Chinesen halt teilweise so ein bisschen ein schwieriges Englisch sprechen, sage ich mal. Was mich aber richtig abfuckt, ist, dass die Untertitel sind winzig klein und man kann sie nicht nachkorrigieren.
Ja, das ist aber auch so ein Problem einfach aus der Zeit des Gamings, habe ich das Gefühl. Weißt du, diese UI-Sachen?
So. Genau.
Also spielst du gerade die 360, also nee. PS3-Version,
nein,
oder
nein,
spielst
ich
du die Definitive?
PlayStation 4.
Okay.
Auf der PS5.
Ich sehe es auch gerade eben im Xbox-Store, weil ich wollte gucken, ob es vielleicht im Game Pass ist. Mhm. Das gibt es gerade für 4,49 auf der Xbox. Also im Sale, was ja auch echt geschenkt ist fast. Ich habe es nur nicht ganz verstanden. Die Version, die ich jetzt auf der PS4, PS5 oder Xbox kaufen würde, die Definitive, die ist uncut.
Die ist uncut, richtig? Weil die gab es gar nicht. Also es gibt keine deutsche Version davon.
Ah, ich sehe es auch gerade hier im Xbox-Store, steht PG-18.
Genau. Und da habe ich noch einen Tipp. Weiß gar nicht, ob das jetzt groß Werbung ist. Wir bekommen nichts dafür. Ich habe mir das Spiel schon eine Weile jetzt eingebildet, dass ich es haben wollte. Dann habe ich immer wieder bei eBay geschaut und selbst gebraucht war das irgendwie immer 30 Euro. Dann habe ich, und bei mir ist so der, für so einen alten Titel, mir war es halt ein 20er wert. Das wäre so 20, meinetwegen 22, aber irgendwie 30 plus Porto für ein gebrauchtes Spiel, das wollte ich irgendwie dafür nicht ausgeben. Und dann schrieb jemand in einem Forum, wo ich es halt auch gesucht habe, schrieb jemand, schau doch mal bei alza.de. Das ist quasi das tschechische Amazon. Und dort hatten die das Spiel für 19,80 Euro. Weiß gar nicht mehr, plus Versand, glaube ich. Ich glaube, ich habe 22 oder 23 Euro bezahlt für ein neues Exemplar. Und ich habe Montag bestellt und es war am Mittwochvormittag da.
Das ist cool.
Aus Tschechien. Fand ich extrem gut.
Ja.
Das war schon sehr cool.
Wie gesagt, ich überlege mir tatsächlich, hätte ich, also ich liebe ja Open-World-Spiele, ja. Mhm. Und ich liebe so diesen. Auch diesen Hongkong-Look. Ich habe ein paar Screenshots angeschaut, dieses Neon-Hongkong-mäßige, weißt du, also im Grunde das, was im Grunde später Cyberpunk wird, wenn die Welt zugrunde geht, wenn man so möchte, oder zu weit sich entwickelt. Das ist ja so ein bisschen dieser Stil, ne? Das wäre, glaube ich, das Richtige für mich. Also, und hätte ich jetzt aber Zeit, würde ich mir das für 4,49 Euro holen bei auf der Xbox, aber gerade ersaufe ich eher in Spielen, die ich auch alle für die Arbeit spielen muss, darum habe ich dafür keine Zeit, aber weil ich bin, wie gesagt, großer Open-World-Fan, aber du hast gemeint, das ist eben eine wirklich offene Stadt. Hat man manchmal das Gefühl, dass dann, das habe ich bei GTA das Problem ab und zu, dass ich Parts habe, wo ich mir denke, den Part der Welt hätte es jetzt nicht gebraucht, der ist einfach nur so Füller, oder ist es dann trotzdem interessant genug von der Optik, dass da nichts passieren muss für dich?
Nee, das hatte ich tatsächlich noch nicht. Also, es ist aber auch oftmals so, dass ich einfach so von Punkt A zu Punkt B fahre, dann meine Mission mache. Ich bin nicht der, der in der Stadt einfach nur so rumfährt, um die Stadt auszukundschaften. Sondern das habe ich auch bei GTA nie gemacht.
Du folgst einfach der Mission.
Genau, ich folge immer dem Missionsstrang. Was es aber noch gibt, ist, die Missionen splitten sich ganz gerne, weil manchmal machst du eben was für die Triaden und manchmal machst du eben was für die Cops. Und dann hast du eben so coole Missionen auch, die so ein bisschen auflockern. Einmal so eine Verfolgungsjagd, in Anführungsstrichen Verfolgungsjagd, dass du mit einem Hühnerlaster jemanden folgen musst. Oder dann hast du so eine, was in Triadenhand ist, sind die Busstrecken. Und dann musst du so eine Busstrecke da quasi erobern. Das ist ziemlich am Anfang gleich. Oder du musst eigentlich in dein Headquarter von deinem Gangsterboss, musst du, wo du normal immer ein- und ausgehst, musst du einbrechen, um dann Wanzen zu legen. Und ja, lauter so, und dann musst du diese Wanzen eben auch so machen, dass du die kalibrieren musst. Brauchst du dann halt viel deinen linken und rechten Analogstick, der dann irgendwie genau aufeinander da ein Signal angeben muss und so. Es ist irgendwie cool und schön auflockernd gemacht. Und ich bin jetzt so bei 5 oder 6 Stunden und ich genieße tatsächlich noch jede Stunde, die ich das spielen kann. Absolut.
Du hast erwähnt, gutes Spiel. Du hast erwähnt, man kriegt Erfahrungspunkte. Mhm. Hat man auch einen Talentbaum?
Ja, der aber kein Baum ist, sondern mehr so ein Strauch. Und du musst einfach es ist so, wie ich es mag. Du musst einfach, du hast das eine Talent im Dojo freigespielt, dann lernst du diesen Move, dann gehst du das nächste Mal wieder hin, dann lernst du den nächsten Move und das geht komplett nacheinander. Und nicht irgendwie, dass es sich wie eben ein Talentbaum so aufdröselt, was ich irgendwie, ich mag das nicht. Hatten wir ja schon mal das Thema.
Okay. da habe ich gefragt, ja. Aber du hast ja gemeint, man sammelt eben Erfahrungspunkte jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in Cop und in Triade. Unterscheiden sich dann da die Skills, die man lernen kann? Oder ist es dann mehr so ein Reputation-System? Du weißt,
du hast das. Okay. Du hast so ein Reputation-System dann noch. Also die Sachen, die du eben an Moves haben kannst, das kann ich dir nicht sagen. Es geht einfach alles voran. Es geht einfach nur voran.
Vielleicht storymäßig, weißt du, dass dann irgendwann, wenn du halt, dass du halt dann gewisse Storystränge hast, wenn du mehr Cop bist oder mehr Triade, keine Ahnung, weil es klingt ja so, als könntest du Entscheidungen treffen, weil sonst würdest du ja nicht getrenntes dafür irgendwie Punkte sammeln. Nehme ich jetzt aber mal an.
Ja, nee. Also du musst halt die Missionen so tiefgehend ist es nicht, weil das würde die Story dann, glaube ich, zu weit auseinanderfasern. Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, ob du das Spiel beenden kannst und du bist am Ende der Gangster-Boss oder hinterher hast du alle Fälle gelöst und bist der Supercop. Das weiß ich noch nicht. Verstehe. Ich mache einfach wirklich, wenn ich Bock habe, eine Cop-Mission zu machen, dann mache ich die Cop-Mission. Und wenn ich Bock habe, wieder als Gangster unterwegs zu sein, dann mache ich die Gangster-Mission. Da habe ich gar nicht so einen festen Faden, dem ich da folge.
Ist es storytechnisch irgendwie dann gesetzt? Also du sagst, ja, dann jetzt bin ich plötzlich ein Cop, jetzt bin ich plötzlich eine Triade. Macht dir das Triadenzeug sozusagen als Undercover? Oder, weil dann würde es mich so ein bisschen rausnehmen, wenn ich jetzt sage, boah, jetzt bin ich der Cop. Und dann in der nächsten Mission bin ich ein unironischer Gangster, weißt du?
Du bist quasi immer Gangster, aber halt immer undercover. Und mal machst du eben, dass dein Gangsterboss sagt, wir müssen da jetzt ins Lagerhaus und müssen alles abfackeln. Und das andere Mal sagt eben quasi dein Boss bei den Cops, du musst jetzt dein Boss-Boss, genau, du musst da Wanzen legen oder was auch immer.
Ah, verstehe. Genau. Du bist also immer undercover.
Richtig.
Und immer, du bist immer, für die Triaden bist du immer eine Triade eigentlich und für die Cops bist du immer ein Cops, aber eigentlich bist du auch ein guter, okay.
Richtig.
Verstehe, jetzt verstehe ich.
Und jetzt kommt es noch ganz wichtig, es gibt auch Massagesalons. Wie bei Yakuza auch.
Gesprochen, Da haben wir, genau, wenn ihr nicht wisst, was wir da meinen, wir haben über ein bisschen komische Minispiele gesprochen. Oh, warte mal ganz kurz, meine Katze räumt gerade meinen Tisch ab, so jetzt. Hat Angst, dass sie aussehen, die Aufnahme stoppt. Wenn ihr Premium-Feed-Mitglieder seid, wir haben in der aktuellen Retro-Folge über Y-Spiele geredet und da ging es auch über Massagesalons und diverse Hostess-Clubs. Aber siehst, das ist einfach so ein Ding, das gehört in ein gutes Open-World-Spiel anscheinend rein.
Mhm. Aber weil du es gerade sagst, wir sind jetzt im freien Feed, oder?
Ja, das habe ich auch gesagt. Ich habe Leute für den freien Feed willkommen geheißen, ja?
Ja, wir hätten uns ja viel besser und mehr noch vorstellen müssen, weil ganz viele
das machen wir zum Ende.
Ja. Ach so.
Okay. Ja, aber das macht man zum Ende, weil wir sind gute Menschen, die den Inhalt voranstellen, Chris.
Ah, du bist
und
der
dann,
gute
wenn
Mensch.
Wir so spannend sind, mhm. Wenn wir so spannend sind, dass wir zum Ende da bleiben, dann haben wir es uns verdient, dass wir uns selbst bewerben dürfen.
Okay. Also, ich
das heißt,
breche.
Wir müssen es noch.
Ich breche jetzt nochmal eine Lanze, ganz kurz und bündig, für Sleeping Dogs. Wenn du Bock auf ein Open-World-Spiel hast, wenn du Hongkong oder Asien irgendwie magst, Bock auf Mixed Martial Arts, dazu mit einer, glaube ich, ich bin wie gesagt erst kurz drin, clever gemachten Story, für das Geld, was es gerade kostet, Matthias hat gesagt 5 Euro oder was bei Xbox, oder als Retail für 20 Euro auf der PlayStation 4, einfach gönnen. Wirklich gutes Spiel.
Ja, nice.
Ja.
Lustigerweise, Chris, habe ich auch ein Open-World-Game mitgebracht.
Oha.
Magst du mir mal kurz sagen, was sind deine Erfahrungen bisher gewesen mit der Assassin's Creed-Reihe?
Ich habe mir Assassin's Creed Syndicate, glaube ich, gekauft.
Das ist das London-Game.
Genau, weil mich da das Setting so angemacht hat. Hab's aber leider nie gespielt. Und hätte
also
aber voll, ich habe ansonsten kein Assassin's Creed gespielt, nur damals okay. In der WG, mein Mit-WGler, der Gini, der hat es gespielt, hat das erste okay. Assassin's Creed gespielt. Ansonsten, ich habe keine Berührungspunkte.
Ich habe das erste Assassin's Creed damals auch gespielt. Das war auch gerade so, als ich nach München gezogen bin, wahrscheinlich die Zeit, oder ein bisschen kurz danach. Aber das erste, was ich durchgespielt habe, war Assassin's Creed 2. Ich habe dann relativ viel Zeit in den vierten Teil gesteckt, Black Flag, weil das war zum Release der Xbox One.
Mhm,
eine der wenigen Spiele, die vorhanden waren. Und das sah auch grandios aus. War ein cooles Szenario mit den Piraten und so. Und dann habe ich lange das Genre nicht angefasst. Meine damalige Freundin hat sowohl Unity, das war das Frankreich-Spiel, und Syndicate, das war eben das, wie du sagst, Industriezeit-London-Spiel gespielt.
Mhm.
Und dann kam ja irgendwann Assassin's Creed Origin. Und damit hat das Spiel so einen Wandel gemacht, dass es so ein bisschen Action-RPG wurde, auch so mit Ausrüstungsgegenständen, mit Stats und so weiter. Dann kam Odyssey, das war das im alten Griechenland. Das habe ich dann gespielt. Nicht durch, weil das ist auch ein massives Spiel mit so 100 plus Stunden. Aber ich habe meine Zeit damals, mit dem Spiel sehr genossen. Also ich mochte die Open World, ich mochte die RPG-Anteile. Ich mochte auch, wie es aussah. Es sah einfach wunderschön aus. Und danach kam Valhalla. Das war das Wikinger-Game. Und da hätte ich im Grunde Bock drauf gehabt. Allein schon vom Setting auch wieder. Aber da waren auch so einfach die Spielzeit und die Massivität schreckt mich so ab. So. Mhm. Und jetzt ist vor 4 Tagen Assassin's Creed Shadows erschienen. Das ist der aktuellste Teil der Reihe, der spielt im alten Japan, im 15. Jahrhundert. Und ich habe zum Glück ein bisschen mehr Zeit gehabt. Ich habe das Spiel für Review gespielt. Ich habe, ich habe eine Woche oder so vor Release schon anfangen können zu spielen. Darum kann ich jetzt einigermaßen schon drüber sprechen, mit ein bisschen Erfahrung, auch wenn es nicht viel ist. Ich habe weniger gespielt, als ich wollte. Aber eben auch hier, ganz wichtig, ich habe einen Code erhalten, ich habe das Spiel kostenlos bekommen, aber jegliche Meinungen sind meine eigenen. Und es gibt keine Auflage darüber, was ich sagen darf und was nicht. Und der Grund, warum ich jetzt für nicht so viel gespielt habe wie ein voller Reviewer, ist, weil ich mir das Spiel unter dem Aspekt anschaue, die schönsten Orte. Und Assassin's Creed Shadow spielt, wie gesagt, im Japan, 15. Jahrhundert. Und es spielt vor allem in einer meiner Lieblingsregionen von Japan, in Kansai. Das heißt, man spielt in Gebieten wie Osaka, Kobe und Kyoto. dort ist das Spiel angesetzt. Und was ich sehr geil finde, ist, das Spiel bietet zwei spielbare Charaktere, deren Geschichten sich dann verwebt. Man konnte auch in Valhalla zum Beispiel und in Odyssey Charaktere wählen, also meistens Männlein, Weiblein. Aber man hat dann eben diesen Charakter gespielt und der andere wurde dann zum Beispiel zum Rivalen, wenn man so möchte. In diesem Fall spielt man zwei Charaktere. Man spielt einmal Yusuke, das ist ein migrierter Charakter, er ist, hat schwarze Hautfarbe und basiert, glaube ich, auf einem echten schwarze hautfarbigen Samurai, den es gegeben hat.
Das hatte ich im Vorfeld gelesen, halt, ja, dass das wohl,
genau,
dass es den wirklich gab.
Er ist so ein bisschen bärig, weißt du, ein bisschen so ein kräftiger Dude. Und der andere Charakter ist die Iga-Iga-Janerin, also sie kommt aus Iga und ist eben eine Shinobi, die aus Iga kommt und ist eine weibliche Heldin. Das heißt, man hat diese beiden Charaktere, die sich spielerisch auch dann so ein bisschen unterscheiden. Also beide können jeweils die Spielmechaniken des anderen auch nutzen, aber nicht so extrem. Das heißt, man hat eben dieses klassische Stealth-Gameplay ein bisschen mit der Ninja-Dame Naue und mit Yusuke hat man so ein bisschen dieses mehr brachiale Gekloppe. Und es ist noch nicht ganz passiert bei mir, aber die beiden Geschichten verweben sich eben dann irgendwann, was auch sehr cool ist, dass eben man dann so aus zwei verschiedenen Perspektiven das sieht, vor allem aus zwei verschiedenen Perspektiven des Kriegs. Also das Spiel spielt zu einer Zeit, in der Japan eben unter der Herrschaft von, von Nobunaga, das ist so ein Kriegsherr, angegriffen wird und Yusuke ist eben sozusagen die rechte Hand von Nobunaga und Naoe erlebt eben mit, wie der Krieg eben ihr Land und zerstört und ihr Dorf etc. Sind sie im Grunde auch, also haben sie im Grunde von vornherein so ein bisschen Rivalität. Und Naoe ist eben auch Teil von dieser, im Grunde von der Assassins Gilde mit diesem, weißt du, mit diesen Blades, die sie dann am Handgelenk hat und so weiter.
Mhm. Ich habe nur ein paar Screenshots gesehen, um ganz kurz einzuhaken. Ich verfolge ja so ganz aktuelle Spiele irgendwie eher wenig. Wird wahrscheinlich in 10 Jahren bin ich dann richtig angefixt und habe Bock auf die gesamte Assassin's Creed-Reihe. Aber bei mir müssen so Titel immer erst reifen. Aber ich habe ein paar Screenshots gesehen und auch ein Video dazu. Und das sieht halt natürlich schon famos gut aus, gell?
Also auch der, also wie gesagt, ich hatte immer schon so einen Softspot für die Reihe. Aber der Punkt, der mich auch dann dazu getrieben hat, das spielen zu wollen, war das Setting. Ich meine, die Fans warten schon seit Assassin's Creed 1:1, das in Japan spielt. Ich meine, das ist ja auch, passt ja wie die Faust aufs Auge, ne? Ninjas, Assassin, wenn man an Spiele früher, an Tenchu zum Beispiel denkt, weißt?
Richtig.
Und das Spiel beginnt eben mit, es beginnt mit Yusuke und dann, also im Prolog und gibt dir aber dann erstmal die ganze Zeit lang die Steuerung über Naoe. Und das spielt eben, das beginnt so ein bisschen rechts von Osaka und für deine erste Aufgabe musst du nach Osaka. Ich kann kurz die Geschichte so ein bisschen anteasern, ohne zu viel erzählen zu wollen, aber im Endeffekt geht es darum, dein Vater, Naoes Vater, wird getötet von einer Riege aus Kriegern von Nobunaga und du möchtest eben Rache nehmen. A, um deinen Vater zu rächen, dein Volk zu rächen, aber auch um ein mysteriöses Kästchen zurückzuholen, das du für deinen Vater hättest verwahren sollen. Also gehst du los, hast natürlich gar keine Ahnung, wo irgendwas ist und musst erstmal Informationen sammeln. So, wo sind diese Leute? Was machen die? Und das fand ich sehr, sehr cool. Du hast im Grunde so eine Übersicht, okay, das sind diese Menschen, aber du hast eigentlich gar keine Ahnung, wo die sind. Und dann kriegst du halt Hinweise. Hey, diese Frau mit dem vergoldeten Gewehr, die wurde hier gesehen. Und dann gehst du nach Osaka und suchst dort diese Frau, arbeitest dich durch die Ränge der Händler zum Beispiel, rausfinden, wer diese Waffen kauft und so weiter. Also sehr cool gemacht. Natürlich alles relativ linear, ne? Also es klingt natürlich jetzt so mega freiform, aber so ist es nicht. Aber es hat, man hat schon das Gefühl, dass man da im Grunde was jagt. Also dass man wirklich als Assassine ein Ziel verfolgt. Und als jemand, der genau in diesen Städten war, ist halt was für mich mega, weißt? Also ich kam da zum ersten Mal nach Kyoto und ich konnte mich an den Landmarks orientieren. Ich wusste, das ist der Toji, hier nach rechts geht's weiter, da komme ich dann zum Kiyomi Saudera und du siehst diese Wahrzeichen und sie sind so akkurat dargestellt. Und dann kannst du zu jedem Wahrzeichen auch noch so ein bisschen Geschichte nachlesen im Spiel, weil das ist das, was ja Assassin's Creed schon immer sehr gut gemacht hat, war, sie haben die Geschichte genommen und sie geben dir, wenn du möchtest, die Option, darüber was zu lernen. Mhm. Und das ist so dieser Aspekt, der mich wirklich zum ersten Mal hier sehr gereizt hat, weil ich eben die Umgebung so mag. Zum Glück ist das Spiel dahinter auch gut. Ich würde es nicht sagen, dass das jetzt irgendwie so, das ist jetzt kein 10 aus 10 Meisterwerk. Mhm. Also es ist absolut, es hat seine Probleme. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr solides Open-World-Action-Stealth-Game. Und ich meine, die Tatsache, dass ich jeden Abend weiterspielen möchte und so, ist ja ein gutes Zeichen immer. Der Grund-Gameplay-Loop ist eben, dass du aus verschiedenen Quests dein Ziel wählst. Du hast verschiedene Quest- oder Zielgruppen. Zum Beispiel für Naue, ein Ziel kann eben sein, verfolge jetzt diese 7 Dudes, die du da umlegen möchtest. Mhm. Oder du hast einen Queststrang, wo du neue Anhänger suchen möchtest für deine Gruppierung, weil du hast auch so ein kleines Versteck, also in so einem Talkessel kann man sagen, hast du so ein Haus mit einem Stall, wo du deine Leute findest. Zum Beispiel kannst du dann einen Schmied finden, um dann Sachen abzugraden etc. Und dann ziehst du eben los und weißt immer nur die grobe Richtung von dieser Quest. Also zum Beispiel, dieser Charakter wurde nördlich von diesen Wasserfällen gesehen. Und dann liegt es eben an dir, zu finden, wo du überhaupt hin musst. Und auf dem Weg schnetzelst du dich halt mit Banditen, du infiltrierst Schlösser und das hat dann ein sehr cooles System. Früher war es so bei Assassin's Creed, dass du Charaktere, wenn du sie assassinierst, im Grunde instant killst. Ja? Also du springst, ganz bekannte Bilder, ne? Du springst von einer Mauer runter, zack, der Dude ist tot.
In den Heuhaufen.
Und genau. Und das hat's eben relativ einfach gemacht oft. Und jetzt ist es so, Gegner haben Lebenspunkte-Segmente, zum Beispiel so die dicken Samurai haben 4 Segmente und diese Assassinierung können immer nur x Segmente abziehen. Das heißt, du hast auch Gegner, die kannst du einfach nicht insta-killen, was dann das Ganze ein bisschen ja, besser balanced, finde ich. Weil das Kampfsystem ist sehr fordernd, habe ich das Gefühl, ich spiele auf normal und ich habe mit Nao das Gefühl, wenn ich halt so 3 Dudes um mich rum habe, dann wird es schon kritisch. Was ich aber finde, was auch sehr treffend ist, ne? Wenn du von 3 Typen mit Lanzen und Schwertern umringt wirst, dann bist du halt einfach, dann musst du halt ein bisschen auf 8 sein.
Höchstwahrscheinlich, ja. Ich schaue hier gerade nebenbei. Halt, ja? Ich habe gerade mal kurz geschaut, also das Assassin's Creed Valhalla war der Vorgänger von Assassin's Creed Shadows, richtig?
Korrekt.
Da hattest du eine Spielzeit von nur die Main Story geht man bei How Long to Beat davon aus, dass es 61 Stunden hat.
Ja.
Und bei Assassin's Creed Shadows haben sie das einfach mal halbiert. Man geht davon aus, dass die Main Story in 30 Stunden zu schaffen ist.
Gut, dann bin ich oft ein bisschen über die Hälfte.
Aber es ist verrückt, gell? Also, bin
60
ich ja froh,
war einfach zu lang.
Genau das. Da bin ich ja froh, dass es Webseiten gibt wie How Long to Beat.
Ja.
Mhm. Weil ich es gibt Spiele, wenn ich das sehe, die sind länger als 20 Stunden, das mache ich nicht mehr. Das ist ein zeitlicher Invest, außer es wird GTA 6, aber da ist normalerweise die Story auch in unter 20 Stunden abgefrühstückt. Und dann ist nur noch, wenn du es eben komplettieren Bonus, möchtest und Bonus und so weiter, genau. Und das finde ich immer das Schwierige, weil bei Assassin's Creed ist so ähnlich wie mit Far Cry auch, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass das immer da geht eine riesen Weltmap auf und typisch Ubisoft, also was ja auch schon ein eigenes Meme mittlerweile ist, hast du 1000 Türme und weiß der Geier, da ein Kistchen und dort ein Stein.
Die Ubisoft-Türme.
Ja, genau.
Aber Chris, es ist so geil. Also ich liebe das so, weil ich laufe von A nach B, weil ich weiß, ich muss irgendwo hin. Und dann markiere ich mir auf dem Weg diese Türme, wo ich hochgehe. Also man klettert auf solche Türme, auf Pagoden oder irgendwas. Und dadurch deckt man dann ein bisschen von der Weltkarte frei. Und dann sehe ich halt irgendwie, da hinten ist ein Dorf, das überrannt ist. Das räume ich jetzt leer und kill die ganzen Dudes und räume das aus und alles. Und das macht halt so viel Spaß, weil du kannst auch diese ganzen Ninja-Werkzeuge nutzen, wie zum Beispiel so, damit Kunai Leute erlegen oder du wirfst eine Rauchbombe auf den Boden und kannst ihn aus dem Rauch umbringen. Und ich habe immer das Gefühl, dass halt jeder Weg von A nach B immer was, immer so Action bietet. Halt klar, es ist immer dasselbe irgendwann, ne? Aber ich habe halt immer das Gefühl, dass halt mir das Spiel auch zurückgibt. Weil alles, was du tust, bringt dir irgendwas. Sei es neue Ausrüstung, also dass du Ausrüstung wie in einem RPG, heißt Helme, Rüstungen, drei verschiedene Waffenarten zum Beispiel. Und die halt alle verschiedene Stats haben, aber auch, und das finde ich super geil, die Ausrüstungsgegenstände, wenn sie besser sind, haben sie passive Skills drauf. Und dann kannst du halt Zeug deinem Spielstil so ein bisschen anpassen. Mhm. Zum Beispiel gibt es dann Waffen, die verursachen Gift. Und dann kannst du andere Rüstungsteile haben, die erhöhen diesen Giftschaden. Oder ich habe zum Beispiel gerade eine Robe, die sagt, wenn ich einen Gegner treffe mit einer Assassinierung, habe ich eine 1%ige Chance, ihm 3 Segmente vom Leben abzuziehen auf einmal. Und solche Dinge. Dann kannst du halt immer so ein bisschen deinen eigenen Bild zusammensetzen. Mhm. Und du hast Talentbäume. Ja. In verschiedenen Aspekten zum Beispiel. Und das Schöne ist, Chris, du musst jetzt nicht hier dir, du hast sehr viele Optionen, wo du die Punkte ausgeben kannst, du hast dieses Talentpunkte. Mhm. Aber auch hier kannst du nach deinem Spielstil gehen. Zum Beispiel gibt es einen Talentbaum für eben Assassine. Da sind Sachen drin, wie zum Beispiel, du wirst weniger gesehen oder du kannst, wenn du ein kleines Messer hast, 2 auf einmal assassinieren. Dann kannst du sagen, okay, ich möchte vielleicht mit meinem Katana mehr Schaden machen. Oder ich gehe in eine ganz andere Richtung und sage, ich möchte, dass meine Spezialfähigkeiten mehr Schaden machen. Und so, also du hast nie genug Punkt, dass du eh alles machen kannst. Darum kannst du immer deinen Spielstil so ein bisschen unterstreichen, was ich sehr cool finde. Das, also ich weiß nicht, ob das dann eher sowas für dich ist, wenn du halt dann 2 Optionen hast, aber es gibt halt eindeutig bessere Sachen für einen selbst.
Ja, also das ist, ich kann das so ein bisschen schlecht erklären. Ich mag halt einfach, wenn der Skill einfach nur kontinuierlich mitwächst. So okay, wie beim allerersten God of War. Du okay, hattest halt
so X, ist es hier, so ist ja auch ein bisschen auch. Also du kannst zum Beispiel, also die ist, es ist nicht so, dass du zum Beispiel, dass dann, du hast schon Stränge von Skills, zum Beispiel, dass du eben, damit du Skill X bekommst, ich empfinde einfach mal kurz Sachen, ja? Damit du die Fähigkeit bekommst, 2 Leute zu erstechen, musst du davor 1 Punkt reinmachen in sie sehen dich weniger, zum Beispiel. Mhm. Aber du hast niemals die, so dass du halt so streng hast, der sich aufzwängen und dann, du kannst zum Beispiel auch mehrere Punkte in einen reinpumpen. Zum Beispiel mit, beim ersten Mal macht das Katana 2% mehr Schaden, dann 6%, dann 8% zum Beispiel. Mhm. Und so kannst du eben dann das aufwerten, was für dich als Spieler wichtig ist. Und Chris, dann geht's noch weiter. Bei diesen ganzen Raubzügen und Dingen, die du nebenher machst, findest du auch Sachen wie Holz und Stoff und Getreide. Und damit kannst du dann deine Basis aufbauen. Du hast dann wie so ein kleines City-Building-Game, wo du da Häuser hinstellst, Dekorationen. Wenn du einen Hund streichelst irgendwo, kannst du den Hund da positionieren in deiner Basis. Und hast dann eben auch so ein bisschen so ein kleines Bauspiel obendrauf, bei dem du dann Gebäude bauen kannst, die auch dann spielerischen Sinn ergeben, wie zum Beispiel eine Schmiede oder zum Beispiel ein Haus, wo du dann deine gefundenen Wertgegenstände ausstellen kannst. Und sowas finde ich halt geil, weißt du? Also einfach so, wenn alle Systeme ineinander reingreifen.
Mhm. Mhm. Ja.
Und das Schöne ist auch hier, du musst nicht mit allem davon interagieren, wenn du nicht willst. Du kannst einfach wahrscheinlich blind der Story nachlaufen. Mhm. Aber ich bin halt bei Open-World-Games, das mochte ich bei The Witcher 3 zum Beispiel sehr gern. Das mag ich, mochte ich bei Breath of the Wilds und Tears of the Kingdom sehr gern, ist, dass der Weg von A nach B mit so vielen Dingen, oder Elden Ring, mit so vielen Dingen gespickt ist, wo ich sage, ich möchte wissen, was das da hinten ist. Und dann trägt mich meine spielerische Neugier von allein dahin.
Mhm. Aber schau, Witcher 3, ich hatte immer so Bock drauf. Irgendwie fand ich das ganz cool. Und dann siehst du halt, du brauchst mindestens 50 Stunden. Ich weiß noch, ich hatte einen Ladenkunden, der hat 100.
Das sind die besten 50 Stunden, die du haben kannst, Chris.
Echt, meinst du? Okay.
Witcher 3, pass auf, es gibt die Bonusfolge in der Folge für Witcher 3. Witcher 3 ist für mich ein so unglaublich gutes Videospiel, Chris. Es gibt in diesem Spiel Sidequests. Die Sidequests haben einen Erzählwert, einen Story-Value, ja? Mhm. Den schaffen, von dem träumen andere Spiel, dass sie ja Hauptquest hat.
Okay. Ja.
Da sind, und das Spiel behandelt dich wie ein Erwachsener. Da hast du, ich tease es nur an, Du hast in einem Gebiet so eine Art Waisenhaus, wo drei Damen sich um Kinder kümmern.
Mhm.
Ja, in so einem Sumpfgebiet. Und dann Stück für Stück findest du heraus, was da schief läuft und was da passiert in diesem Waisenhaus. Und das Spiel bindet es dir nicht auf die Nase, sondern es lässt dich als Spieler selber herausfinden und die Puzzleteile zusammenführen. Und das ist alles optional. Das ist so geil. Das ist so eine geile Spielwelt. Es saugt dich richtig rein.
Ja, das ist quasi, man kommt nicht nach Hause, sondern man kommt noch in die Welt von Witcher.
Ja, man taucht richtig hart ein.
Mhm, okay.
Und das ist tatsächlich ein Negativpunkt, den ich ein bisschen bei Assassin's Creed, aber das ist so ein Ding, das habe ich mit der Serie allgemein. Es gibt ja sozusagen eine übergreifende Story für Assassin's Creed, die auch in der Jetztwelt spielt. Das ist mittlerweile mehr in den Hintergrund gerückt als früher. Früher musst du ja wirklich in dem Spiel auch wirklich Passagen in der Jetztwelt spielen, weil es basiert darauf, dass du eben einen Charakter hast, der an so ein Gerät angeschlossen wird, damit Leute dann eben sozusagen die Erinnerungen seiner Vorfahren erforschen können. Und das ist eben dann das, was man dann spielt.
Mhm. Okay, ja.
Und du hast
Turning Point beim ersten Teil,
richtig,
ganz am Ende?
Genau, richtig. Das haben sie ganz lang verschwiegen als großen Twist.
Mhm.
Und das ist eben, das war früher, wie gesagt, aktiver. Jetzt ist es mehr im Hintergrund. Aber immer wenn es dann doch irgendwie rausploppt, so ein bisschen wünscht, würde ich mir immer denken, ich will eigentlich gern hier, also auch wenn es mich nicht wirklich rausreißt in eine andere Welt, die Aspekte, die da mit reinspielen, die sind dann doch ein bisschen, die bräuchte ich nicht. Und das ist das, was für viele der große Negativpunkt ist, und ich muss es erwähnen, weil in meinen Augen hat es in diesem Spiel keinen Platz. Es gibt in diesem Singleplayer-Game sowohl Microtransactions als auch ein Battle Pass, es ist nicht das erste Singleplayer-Spiel, auch nicht das erste von Ubisoft, das das macht. Es ist unnötig in meinen Augen, es hat nichts in einem Singleplayer-Spiel verloren. In meinen Augen, aber genau wie bei einem anderen Spiel, das es gemacht hat und wo es großen Aufschrei gab, nämlich Dragon's Dogma 2 von Capcom, ich hatte in den 25 Stunden, die ich gespielt habe, nie auch nur einmal das Gefühl, ich brauche irgendwas aus diesem Microtransaction-Shop, um mir das Spiel spaßig zu gestalten. Also ich habe nicht mal diesen Shop geöffnet, verstehst du? Das entschuldigt nicht, dass es da Leute auf C-Level gibt, die das für nötig gehalten haben, einzubauen, dieses Spiel. Aber ich kann jedem sagen, die Anwesenheit dieses Battle Pass, dieses Microtransaction Stores werden nicht euer Spiel beeinflussen. Ich hatte jetzt in 25 Stunden ich habe es nicht mehr aufgemacht. Aber dass er da ist und dass es auch Quests gibt, die dafür dann gedacht sind, das nimmt mich dann so ein bisschen aus der Immersion, die eben für mich der große Pluspunkt von dem Spiel ist.
Mhm. Ich finde, alles, was irgendwie mit irgendwelchen, da spricht halt jetzt wieder der alte Mann, aber dieses Ganze, ich gebe 80 Euro für ein Spiel aus und dann will ich es verdammt nochmal auch komplett bekommen, ohne irgendwas noch on top nehmen. Weißt du, 80 Euro müssen für den Publisher genug Geld sein,
Ich bin vollkommen bei dir. Ich bin 100% bei dir, aber ich bin, also ich bin da auch nicht verbittert, würde ich jetzt sagen. Das ist nicht das richtige Wort. Aber der Grund, warum ich es auch anspreche, ist, das war eben innerhalb von meiner Community ein Riesenthema jetzt in den letzten Tage. Weder verteidige ich das, also ich sage nicht, das ist cool, ich bin aber auch nicht verbittert. Mir ist klar, dass es ein Teil ist, der da existiert und der auch immer existieren wird. Für mich ist es dann ein Problem und dann würde ich auf die Barrikaden gehen, wenn ich das Gefühl habe, das Spiel ist ohne diesen Aspekt von diesem Transaction, von dem, was ich ja kaufen könnte, nicht komplett. Und das habe ich eben zum Beispiel nicht. Als Beispiel, das können wir wunderbar als Aufhänger nehmen, auch so ein bisschen als ein kurzes Diskussionsthema. Bei Dragon's Dogma das lebt auch sehr von der Welt. Und das Spiel Dragon's Dogma lebt sehr davon, dass es dir das Gefühl gibt, eine Reise anzutreten von A nach B. Ja, das heißt, man wird sehr wenig schnell reisen. Man wird meistens von A nach B gehen oder zum Beispiel eine Kutsche mieten und dann können während der Kutschfahrt auch Dinge passieren, etc. In dem Spiel gibt es sehr wenig, es gibt die Option zu schnell reisen, aber dafür brauchst du relativ rare Items. Und diese Items konntest du in einer gewissen Quantität auch gegen Echtgeld erwerben. Maximal 5 Stück und dann nicht. Und da gab es halt einen riesen Aufschrei, warum Capcom den Leuten dieses Item verkauft für Echtgeld. Und ja, ist bescheuert, aber, und das ist wichtig, das Spiel ist darauf ausgelegt, dass du nicht quick travelst. Und ich habe mit den Items, die ich im Spiel bekommen habe für Quick Travel, genug Haus halten können, dass es halt, dass ich nicht mal den Wunsch hatte, mehr zu kaufen. Wie gesagt, das entschuldigt nicht den Akt, das überhaupt anzubieten, aber ich finde auch, dass ganz oft hier dann das zu einem Problem gemacht wird, wo es gar keins direkt ist. Weil ja, es existiert, aber es beeinflusst in keinster Weise das Game, wie es auch so gemacht wurde. Man merkt, das Game war davor schon komplett da und hat funktioniert und dann wurde es halt reingetackert für Bonusgeld.
Und du erkaufst dir quasi nur, indem du da 5 Euro ausgibst, dass du eben ein bisschen Quality of Life, genau. Ja, richtig.
Genau.
Ja.
Und natürlich kann man sagen, warum gibt man einem die Quality of Life nicht im Spiel? Sehe ich auch so, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist ein Spiel, das möchte nicht, dass du dauernd quick travelst. Ist ein schmaler Grat und wie gesagt, das klingt auch sehr, als würde ich jetzt da Publisher in Schutz nehmen. Aber ich sag halt zum Beispiel, weil der Punkt ist, ich sehe halt zwei Seiten bei Assassin's Creed gerade. Die einen, die sagen, es ist ein super Spiel, macht Spaß, die Welt ist großartig. Und dann die andere, die sagen, oh, es ist ganz schrecklich, es ist so ein Mit-Videospiel für 80 Euro von einem der bösesten Publisher aller Zeiten. Und dann denke ich mir, ich habe für diesen Diskurs gar keine Energie mehr. Verstehst du? Also, ich spiele dieses Spiel und es macht Spaß und ich kann jedem meine subjektive Meinung geben zu dem, was daran gut ist. Die Spielwelt, das System, die Charaktere habe ich sehr gern. Was ich nicht so gut finde, die Sache mit dem Animus, diese Microtransaction-Sachen. Aber dieses von vornherein ein Spiel gar keine Chance geben, was man noch nicht gespielt hat, nur weil die Online-Bubble es sagt, das finde ich halt so anstrengend aktuell.
Ja, und was natürlich ist, ich persönlich habe es da ja relativ leicht, meine Meinung da zu haben, weil ich ein Assassin's Creed oder auch ein Dragon's Dogma auch nicht spielen würde, wenn es das nicht hätte, weißt du?
Ja, wenn du keine Zeit dafür hast, zum Beispiel.
Oder auch mangels Desinteresse oder andere Dinge mich mehr interessieren an Spielen, andere Spiele. Aber wenn es jetzt zum Beispiel heißen würde, Konami bringt ein Xenoblade 2 und du musst jedes Level dir für 3,50 Euro nachkaufen, ja fuck, ich würde wahrscheinlich das Geld ausgeben.
Ja.
Weißt du,
ja.
Das ist eben so das Ding, weil es mich so sehr interessiert, dass ich es da dann machen würde.
Mein Lieblingssatz zu dieser Thematik ist immer, es ist einfach, was zu boykottieren, was man nicht mag.
Genau, richtig.
Weil hieß es, ja, das ist so ein Mid-Game, wie kann man dafür Geld ausgeben? Dann meine ich so, ja, hast du schon gespielt? So, nee. Ja, und so, woher weißt du, dass es Mid ist? Weißt, das ist, und du, wenn du schon vorher nicht, wenn du vorher schon Hass gegen Ubisoft hast, klar ist es dann einfach, das zu haten, ja? Natürlich ist es einfach, das ist ja mit Bands das Gleiche, ja? Weil ich möchte jetzt nicht irgendwelche Bands nennen, sonst habe ich dann irgendwelche Shitposts. Aber wenn eine Band irgendwie was Schlechtes macht und du bist jetzt 15 Jahre Fan, ja, und die Musik bedeutet dir was, dann selbst wenn dir die moralische Entscheidung von einer Band total gegen den Strich geht und gegen deine eigene moralischen Vorstellung, es ist dann nicht so einfach von heute auf morgen halt zu sagen, ich höre die Band nicht mehr an oder ich trage die Shirts nicht mehr, weil du hast halt einfach da einen gewissen Bezug zu, ja. Aber von außen ist es immer leicht zu sagen, hey, wie kannst du das tun? Weißt du, weil wenn man sich eh nicht interessiert, dann ist es leicht zu sagen, dass man das selber da nicht da mitmacht im Endeffekt. Und hier ist bei Gaming genau das Gleiche. Und das finde ich halt so schade, diese Grundnegativität, weißt?
Da habe ich noch ein schönes Beispiel für dich. Als Tony Hawk's Pro Skater 5 für die PlayStation 4 ja. angekündigt wurde.
Hieß es 5? Ach so, ja, ja klar, oh mein Gott. Ja, ja.
Das war das, was so ganz, ganz furchtbar schlecht war. Ja. Und dann kam das halt rum, dass es so voller Bugs ist und dann kamen die Videos, dass es ganz, ja, ganz furchtbar war.
Und literally unspielbar.
Genau. Und ich erinnere mich noch, dass ich bei mir im Laden, ich hatte damals, vielleicht hatte ich 5 Vorbestellungen, vielleicht waren es auch 7. Und dann habe ich damals quasi wie eine kleine Werbung gemacht, also ich habe einen Social-Media-Post gemacht, dass ich dieses Spiel allein, um die Käufer zu schützen, nicht ins Sortiment nehmen werde, weil es eben so verbuggt ist und weil das ein Riesenhaufen Müll ist. Ja. Konnte ich natürlich total easy machen, weil bei 5 oder 7 Vorbestellungen, ganz ehrlich, auf die 20 Euro Gewinn konnte ich dann gerade noch verzichten. Aber genau das Gleiche, hätte ich es gemacht, hätte ich 200 Vorbestellungen gehabt? Wahrscheinlich nicht. Ich habe halt leider ein sehr weiches Rückgrat.
das Ding ist halt wirklich, vor allem, all die Sachen, die man dem Spiel vorwerfen kann, sind halt nicht, es ist nicht spielbar, ja? Man kann sagen, okay, es ist vom Gameplay kann es einem zu seicht sein, ja? Wenn man jetzt irgendwie sich da nur durchschleicht und alles absticht, dann kann es vielleicht zu einfach sein, ja? Ist vielleicht so. Es ist vielleicht vom Gameplay her nicht das abwechslungsreichste Game aller Zeiten. Und ja, man kann auch sagen, dass man von so einem großen Studio erwarten kann, dass sie halt mehr Innovation reinpacken nach so vielen Jahren. Alles faire Punkte. Aber das macht das Spiel halt nicht zu diesem Desaster, was viele meinen. Weißt? Und das finde ich halt, das ist genau das Gleiche. Wir driften halt ein bisschen ab, aber ich finde, das ist halt für mich tatsächlich ein Punkt, der mir literally am Herzen liegt. Pokémon. Ja? Ich finde auch, dass optisch und technisch die Pokémon-Spiele eine Frechheit sind. Für das, was da an Geld in der Firma liegt, ja. Aber ich würde den Teufel tun, jemandem, der sich drauf freut, das auszureden. Und das ist halt das Problem, was ich halt sehe in der heutigen Gaming-Landschaft, dass viele halt denken, sie müssen halt da der Miesepeter sein und die anderen dürfen das nicht genießen, nur wenn man selber es halt scheiße findet.
Ja, ja, ist richtig. Absolut.
Aber Chris, wie war das denn damals vor 50 Jahren, als du so jung warst wie ich? War das da auch schon so?
Tja, da hat man Spiele noch nach der Box gekauft.
Aber ohne diesen Altersjoke. Ich kann es ja nicht sagen, weil in der Zeit vor dem Internet war ich noch zu jung, glaube ich, um das so mitzubekommen. Weil das ist so ein Internetthema, glaube ich, dieser Diskurs.
Absolut.
Wie war das damals? War das irgendwie anders? Also gab es das auch schon so ein bisschen so, dass dann zum Beispiel, wenn dann Metal Gear Solid 2, obwohl es ja Metal Gear Solid 2 erscheint, dann wird der Hate groß oder so, wie, keine Ahnung.
Ja, ein gutes Beispiel ist Metal Gear Solid 1 tatsächlich, weil da war die deutsche Synchro furchtbar, furchtbar. Und wenn du es heute dir nochmal reintust, die ist wirklich furchtbar.
Ja, aber ich finde es ikonisch.
Ja, natürlich, weil es eben, ja.
Aber, wie so ein Bud Spencer-Film, weißt du?
Genau. Aber man hat eben, also in meiner Bubble, wir waren halt alle irgendwie, das hat man dann damals nicht Bubble genannt, sondern meine Mitschüler. Wir haben halt alle Videogames und Maniac gelesen, die Hefte halt und die Total und was es nicht alles gab, Gamers. Und dann war man halt immer recht gut informiert. Und tatsächlich wurden von so in meinem Freundeskreis schon die ganzen PAL-Spiele, also die europäischen Versionen mit fetten PAL-Balken und 50 Hertz und viel zu langsam, die wurden halt alle verpönt. Wir waren halt alles schon so wirklich die Retro-Freaks, die hergingen.
Die
und dann,
alle die Elite.
Ja, man irgendwie ist es im Nachhinein, kommt es ein bisschen peinlich vor, aber es war halt schon so, dass man irgendwie sich dann mit RGB-Kabel und US Super Nintendo und PC Engine aus Japan und so. Es gibt immer so Leute, die sagen dann so, ja, klar, das erzählst du jetzt, weil es heutzutage hip ist, quasi die alten Retro-Konsolen auch zu kennen. Aber nee, 92, 93 habe ich halt meine erste Turbo Duo importiert, also die japanische PC Engine mit CD-ROM-Laufwerk. Und das hatte schon so ein bisschen was Elitäres, aber auf der anderen Seite hat es mir natürlich auch Spiele eröffnet, die man sonst nirgendwo spielen konnte.
Ich find das vollkommen fein, weil ich bin da ähnlich gewesen im Nachgang, vor allem bei als dann um Retro-Fighting-Games ging. Ich finde, es hat nichts mit elitär sein zu tun, wenn man für sich selber gern sagt, dass man die beste Version eines Spiels spielen möchte, die existiert, wenn man die Wahl haben könnte. Weißt du, was ich meine? Es ist dann eher ein Problem, wenn du sagst zum Beispiel, ja, du, der hier A Link to the Past auf PAL spielt, das ist dieses 50-Hertz-Spiel ist doch nicht gar nichts wert, nur das 60-Hertz japanische Original ist das wert. Wenn es dann in Richtung von diesem Gatekeeping geht, dann ist es ein Problem. Aber ich finde es vollkommen nicht verwerflich, selber die Version vom Spiel spielen zu wollen, die halt einfach die wirklich beste ist, theoretisch, also objektiv gesehen.
Wobei man ja ehrlicherweise schon eingestehen muss, dass gerade das Gatekeeping ein schmaler Grat ist das. Zwischen ja, ich möchte ja die beste Version und ja, du Nuss, du spielst hier nur die PAL-Version und hast sowieso keinen Plan. Das ist halt. Ja,
aber ich glaube, das ist in jedem Hobby so tatsächlich. Ne? Das ist halt, da sind nicht nur wir von betroffen.
Und es ist
aber
natürlich
ja
auch der Punkt, wenn das im Alter dann, oder ich habe vielleicht ein bisschen auch das Glück, dass es halt so ist, es ist halt mein Haupthobby und ich kann mir irgendwie auch quasi fast alles, sage ich mal, leisten, was ich mir dafür einbilde, dass ich es haben möchte. Und dann ist es halt so, dann kauft man eben wirklich nur noch die beste Version, die man sich dann eben einbildet, dass man sie haben möchte.
Oder in unserer Zeit, in der heutigen Zeit, die Version, die man auch am einfachsten spielen kann.
Auch.
Also
ja,
wenn
klar
man von Retro redet zum Beispiel.
Richtig.
Aber Chris, wenn wir von Retro auch reden gerade, magst du den Leuten denn mal kurz erzählen, warum man gerade bei dir richtig ist, wenn es um Retro geht?
Weil ich mit meinen 48 Jahren A schon lange dabei bin, aber das könnte jetzt auch heißen, ja gut, er hat halt immer wieder mal Tetris auf dem Gameboy gespielt, aber nein, seit
hat er
ich,
auch.
Hat er auch. Aber seitdem ich 14 bin, so in etwa, sind Videospiele halt mein absolutes Haupthobby. Ich habe angefangen seinerzeit auf einem KC von was kann ich, wie der Hersteller hieß, RFT wahrscheinlich, in der DDR auf einem KC85. Den brachte mein Vater aus der Universität mit und da habe ich so Sachen gespielt wie Floor oder Mazox, was ein kleines Labyrinthspiel war, wo man ein Schwert finden musste, um dann Spinnen zu erlegen. Dann nach der Wende ging es halt weiter, dass Nachbarsfreund und auch mein bester Kumpel einen C64 hatten, ging weiter über Amiga, Super Nintendo, Mega Drive.
War dieser beste Freund, war das der Wolfgang schon?
Das war damals schon der Wolfgang, richtig. Der war zwar nicht mein Nachbar, aber wir haben uns in der Schule kennengelernt. Ich war dritte Klasse und er zweite Klasse. Und wir bestreiten eben, darauf möchtest du wahrscheinlich jetzt hinaus, der Wolfgang, mit dem bestreite ich zusammen noch den Zocksofa-Podcast. Da treffen wir uns einmal im Monat, immer zum ersten Montag des Monats und besprechen die Videospiele, die 30 Jahre vorher in der Maniac, die heute M-Games heißt, also jetzt 30 Jahre später gibt es das Heft immer noch, alle Tests, die da drin waren, wir blättern das Heft durch, reden über die Spiele, spielen die Spiele auch vorher alle nochmal an, dass wir uns ein Bild irgendwie gemacht haben, reden über die neuesten Sachen, die so in der Retro-Szene los sind, quatschen drüber, was wir gerade spielen, abseits von den Retro-Spielen, beziehungsweise quatschen auch über die Sachen, die wir uns so gekauft haben. Das wird manchmal ein bisschen peinlich für mich, weil ich ganz gerne viel Retro shoppe. genau,
aber,
das ist so unser Segment.
Aber es ist ja so, dass der Wolfgang auch ab und zu ganz gut nachzieht, so ist er nicht.
Richtig. Und eventuell, wofür man mich noch kennen könnte, ich habe in München 14,5 Jahre lang den Nippon Dreams Videospieleladen in der Rosenheimer Straße betrieben und habe dann gegen Ende hin noch eine Plattform gegründet, die da RetroPlays heißt, was eine Website ist, die sowohl eine Sammlungsverwaltung ist, also wo man quasi archivieren kann, welche tollen Spiele man alle im Regal stehen hat. Und es war zu dem Zeitpunkt, oder das war auch der Grund der Gründung, ein Marktplatz, quasi eine Alternative zu eBay, um Videospiele handeln zu können mit Gleichgesinnten, halt nur für Videospiele ein Marktplatz. Leider ist das Ganze eingestellt worden. Stand jetzt aktuell ist gerade sogar die Website nicht mal mehr erreichbar und ich weiß nicht so ganz genau, was da los ist.
Naja, retroblaze.com
ist gerade ja,
tatsächlich
da.
Crazy.
Und das Ganze ist halt vor einem Jahr wurde mir eröffnet, dass ich nicht mehr Teil von Retroplays sein werde, weil Retroplays quasi nur noch auf Sparflamme geführt wird. Und seitdem arbeite ich für eine Firma, die Ladestationen für die E-Mobilität zur Verfügung stellt und arbeite dort
für mich.
Für dich auch, stimmt. Im Vertragsmanagement, genau.
Geil.
Ja, und seitdem sind Videospiele nur noch in Anführungsstrichen Hobby.
Hobby.
Genau.
Genau. Ich sitze leider nicht ganz in dem Boot, nur Hobby. Also wir gehen mal davon aus, dass ihr uns vielleicht zum ersten Mal hört, da machen wir es kurz diese Runde. Ich bin Matthias aka Brinny. Ich habe nach dem Abitur angefangen, bei der GamePro zu arbeiten, ein halbes Jahr, habe dann gemerkt, mit zarten 19 ist man nicht bereit für die Berufswelt. Hab das dann gelassen, wollte dann auch lieber Geld verdienen, statt Redakteur zu sein. Und mittlerweile bin ich...
Sehr guter Seitenhieb.
Ja, ist halt leider auch wahr, man muss halt sagen, ja. Also mittlerweile bin ich Redakteur, primär für Red Bull, aber auch nur nebenher. Und mach so ein bisschen Eventmanagement, wo ich kann, für primär Fighting Games. Und mache halt so lustige Podcast-Dinge wie hier mit dem Chris zusammen. Und wenn ihr Bock habt, um mehr von uns zu hören, von uns beiden, wir haben im Premium-Feed von Nerd Podcast ein Format, das nennt sich Je Oller, De Dollar. Da geht es primär um Retro-Games. Das hat der Chris damals mit dem lieben Densen begonnen und dann mit mir jetzt langsam zu Ende geführt. Also wir gehen dem Ende von unserer Serie entgegen, schauen dann, wie es weitergeht. In jeder Folge sprechen wir über einen Buchstaben des Alphabets und dann das passende Spiel oder die passende Thematik dafür. Zum Beispiel hatten wir L wie Legend of Zelda oder X wie Xbox. Und wenn ihr das hören wollt, das bekommt ihr im Premium-Feed auf Steady und Patreon. Ihr könnt einfach da den gesamten, also ihr bekommt nicht nur die neuesten Folgen, sondern ihr könnt auch den kompletten Katalog an verschiedenen Folgen anhören. Nicht nur dazu, wir haben auch noch andere Formate wie So ein Mist oder Wie geil, bei dem respektiv um Sachen gesprochen, über Sachen gesprochen werden, die Leute nerven oder eben toll sind. Und die findet ihr, wie gesagt, einfach auf Patreon und Steady auf nerdpodcast.de findet ihr den Link. Und ich möchte an der Stelle ganz kurz den Leuten noch Danke sagen, die bereits Supporter sind. Vielen Dank an euch alle und besonders viel Dank gehen raus an alle Mitglieder, die 10 Euro oder mehr geben. Das ist in diesem Fall Robin306, Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Schicho, Serjoga L, Michael Bormann, Nightbert, Miam 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 Miam, JD1988, Ape Fiction, Sashi1987, Quellek, Patrick Kaiser, Rocco Extreme, Kanu, Dragon Rider Loki, Pascal Marius Wagner, BJK und mit 15 Euro dabei sind Janis Just und Pigeon und mit 25 Euro der Axel Swiss. Vielen Dank an euch alle. Wie gesagt, auch ihr freie Hörer, dank diesen Leuten, denn dank diesen Leuten gibt es kostenlose Episoden. Und ich meine, es gibt auch kostenlose Reinhöroptionen, also so eine Woche kostenlos reinhören bei Patreon oder so. Schaut mal rein, wenn da ein Format dabei ist, das euch taugt, vielleicht ist ja was für euch. Wie gesagt, gibt auch irgendwie so 300 plus Folgen im Archiv oder so zum Nachhören. Also da kann man dann viel Auto fahren, einschlafen dazu, joggen gehen, bis man da aufgeholt hat.
Und wir hören uns das nächste Mal zu Je Oller, Je Dollar mit dem Buchstaben Z wie Zombie-Games. Und da packen wir mal richtig einen raus.
Boah, ich hab tatsächlich richtig Bock drauf. Es gibt so ein paar Zombie-Games aus der Kindheit, Jugend. Die sind halt schon ikonisch. Aber ich glaube, da gibt es ein bisschen auch Crossover bei uns beiden.
Ja,
nicht das Mega-Crossover, aber da ist es schon, da gibt es schon gute, ja.
Das wird gut. Ich war ganz stolz darauf, dass ich drauf kam. Z wie Zombie-Games, Mensch.
Ja, wir haben ja echt gehadert, weil wir hatten ja schon Zelda und so viel Z-Themen gibt es dann doch nicht. Und danach müssen wir Ü und Ö machen dann noch oder so.
Das machst du dann alleine.
Okay. Was ich jetzt nicht alleine mache, ist Tschüss sagen. Das machen wir gemeinsam. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei der ersten Folge Herzteile. Ihr werdet wahrscheinlich nicht immer Chris und mich hören. Das ist so ein bisschen rotierender Cast. In den meisten Fällen werde ich die Moderation übernehmen. Aber der Tim war zum Beispiel auch schon öfter dabei bei Folgen des vorherigen Formats. Das heißt, das sieht man in der Zukunft. Dann würde ich sagen, geben wir jetzt ab in den Äther im Endeffekt. Chris und ich. Chris, magst du noch was sagen? Hast du ein letztes Wort?
Ja, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr es jetzt bis eine Stunde und 14 Minuten durchgehalten habt mit uns. Ich würde mich auch über Feedback freuen. sei es bei uns im Discord oder sei es bei Patreon, Steady, weiß gar nicht, auf der Homepage, ob das da auch geht. Aber wie ihr das Ganze so findet, mich würde es freuen.
Genau. Genau, kommt auf jeden Fall vielleicht in den Discord rum, da ist noch nicht so viel los, da kann man immer so ein bisschen Leben gebrauchen. Vor allem, wenn ihr direkt Feedback geben wollt, erreicht ihr uns alle dort am besten. Ich habe erst die Tage wieder gelesen von jemand, der aufgrund von uns sich eine PS5 gekauft hat und dann jetzt mit seiner Freundin bald Split Fiction spielen möchte. Das freut einen schon. Also, kommt rum, sagt Hallo, schreibt uns gerne mal. Ansonsten, wie gesagt, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.
Tschüss.